da wechselt der Schlaf bei Neugeborenen nur zwischen aktivem Schlaf und ruhigem Schlaf. Und aktiver Schlaf ist quasi die Vorstufe von diesem REM-Schlaf, was wir auch kennen. REM steht ja für Rapid Eye Movement. Das ist ja so, dass unser Körper quasi komplett still ist, nur die Augen bewegen sich hin und, also unter geschlossenen Lidern bewegen die sich hin und her. Bei Kindern in den ersten Lebensmonaten haben wir halt gar keine REM-Schlafphasen, sondern aktive Schlafphasen, so werden die Active Sleep, wird es genannt. Und da ist es aber im Gegensatz zu diesem REM-Schlaf bei uns, nur die Augen bewegen sich, bewegt sich da der ganze Körper.
Herzlich willkommen zur Healthy Show. Entdecke mit uns die Essenz deiner Gesundheit und deines Wohlbefindens. Warum Healthy? Healthy steht für Health Simplified und wir bringen euch Tipps, Tricks und Protokolle rund um die Themen Gesundheit, mentale Fitness und Biohacking, damit ihr so eure Gesundheit und Wohlbefinden nachhaltig verbessern könnt. Wir sind Sebastian und Johannes, zwei gesundheitsverrückte Ingenieure und Unternehmer, und wir sind davon überzeugt, dass Gesundheit das Geburtsrecht eines jeden Menschen ist. Die Healthy Show ist dein Nummer 1 Podcast, wenn du wissen willst, wie du richtigen Routinen und neuesten Erkenntnisse aus der Wissenschaft direkt für dich anwenden kannst. Wir interviewen Experten und Expertinnen und begeben uns gemeinsam mit dir auf die Reise zur optimalen Gesundheit und maximalen Vitalität.
Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Healthy Show. Heute habe ich die liebe Viktoria Lambrecht bei mir. Viktoria, du bist mit Kinga Baby unterwegs. Freue mich sehr, gleich mehr darüber zu lernen. Bist aber natürlich auch Mutter, Unternehmerin, also hast da, glaube ich, auch viele spannende Facetten an dir. Aber erstmal schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
Hallo Johannes, ich freue mich auch hier zu sein.
Ja, hast du Lust, uns mal abzuholen? Was ist Kinga Baby? Woher kommst du? Heute geht es ja auch um das Thema Babyschlaf, was ja wirklich sehr, sehr nischen und spezifisch ist. Und ich freue mich einfach unfassbar, glaube ich, auch hier der neugierige Schüler zu sein von dir. Aber wie kam es dazu, wie kam es dazu?
Ja. Erstmal super schön, ne? Genau, diese Neugierde, das ist, glaube ich, etwas auch, was mich so auszeichnet, dieses was ist da, was gibt's Neues, was gibt's noch was zu lernen? Und das war auch so ein bisschen schon mal so ein kleiner Teaser, das war so mein Start, ne? Aber ich kann ja mal so beginnen, dass ich mich auch noch mal ganz kurz vorstelle. Ich bin Viktoria, ich bin 41 Jahre alt und Mama von 3 kleinen Kindern. Mein Kleinster wird jetzt 4, die mittlere 7 und die große wird 10. Also nur, damit man so ein bisschen weiß, ne? Wir sind aus dem Allergröbsten, würde ich raus. Sind wir raus. Aber war schon auch taffe Jahre natürlich die letzten mit 3 kleinen Kids. Mein Mann arbeitet als Arzt im Krankenhaus. Insofern, ich bin super viel alleine mit den Kiddies und so. Ich weiß nicht warum, aber ich habe gerade das Gefühl, das sollte man wissen, wenn man so ein bisschen meine Geschichte gleich hören wird. Und ich habe im Bereich Medien studiert und habe da auch lange bei einem großen Medienunternehmen gearbeitet und dachte irgendwie so, das ist so voll mein Weg und meine Passion war es auch viele Jahre lang. Und dann, als ich mit meiner ersten Tochter schwanger war, war trotzdem noch klar für mich, so nach der Elternzeit werde ich zurückgehen und hab mich gefreut, irgendwie eine neue Herausforderung. Und dann waren so die ersten Monate oder eigentlich erst die ersten Wochen mit meiner kleinen Tochter, waren halt so, dass ich echt dachte so, okay, ist das jetzt echt dieses tolle Muttersein, Elternsein, dieses komplett übermüdet sein, diese Nächte, die einem null Regeneration geben und ein Kind, muss man wirklich sagen, also unsere Kleine war einfach super viel am Weinen, war und nicht zu beruhigen. Also wir waren halt gefangen in diesem, okay, eigentlich dreht sich alles nur darum, sie irgendwie rauszukriegen aus Schreiattacken und Müdigkeit, war zwar die ganze Zeit da, aber sie ist überhaupt nicht in Schlaf gekommen. Die Nächte waren nach 4 Stunden zu Ende und ich weiß noch, wie ich echt dachte so, ey, das kann doch nicht sein, dass die Natur sich das so vorgestellt hat, dass die Eltern oder also dass Kinder so überfordert sind und so viel weinen und offensichtlich es ihnen nicht gut geht und Eltern auch extrem darunter leiden. Und dann habe ich mich halt natürlich, ne, die ersten, die man anspricht, sind Hebamme, Kinderarzt. Ich hatte auch in der Familie jemanden, der sich auch mit Babys viel beschäftigt hat, der wusste beruflich, wie man da unterstützen kann. Ich dachte, ich bin mega gut aufgefangen in meinem Netzwerk. Und das Einzige, was mir echt alle so sagten, war, ganz ehrlich, du hast wahrscheinlich einfach ein sehr sensibles Kind, vielleicht sogar ein Schreibaby. Schreibaby ist ja, ne, da gibt es so eine Definition, wenn ein Kind über so und so viele Stunden am Tag, so viele Tage in der Woche, so und so viel weint, ne, untröstlich, dann gibt es den Begriff Schreibaby dafür. Der wird dann auch gesagt und ja, musst du durch, ne? So ist das halt. Sei einfach nur fürs Kind da. Besorg dir so einen Petsy-Ball, setz dich da drauf und wippt das den ganzen Tag. Und ich dachte, ernsthaft? Und dem ist alle wirklich mit einer absoluten Überzeugung gesagt, so, that's part of it, ne? Das ist part of Eltern sein. Und ich glaube, ich frage mich immer wieder, weil das natürlich auch so in der Rückschau, ne, das ist einmal, glaube ich, das, was du auch gerade so angesprochen hast, dieses, na gut, aber jetzt seien wir mal ganz realistisch. Das kann doch jetzt nicht gesund sein und das kann doch wirklich nicht so gedacht sein von der Natur. Das kam schon so in mir hoch, aber wurde ja sofort immer abgeschmettert, so ist es halt, was denkst du dir eigentlich? Und dann war es so, dass ich noch schwanger mit ihr, habe ich meine Masterarbeit geschrieben und war halt voll in diesem wissenschaftlichen Denken und Schreiben drin. Und dann kam, also das muss man wissen, weil dann kam dieser Moment, wo bei uns überall liegt dieses Deutsche Ärzteblatt aus. Das kriegen irgendwie alle Mediziner geschickt. Ja, ja. Irgendwie, glaube ich, ich weiß gar nicht. Das ist irgendwie.
Kenne
so
ich aus meiner Kindheit auch, weil mein Papa ist auch Arzt. Ja, ja, mein Papa
dann
ist auch
man
Arzt.
Das sofort. Und die werden ja, ich weiß gar nicht, wie häufig die kommen, aber die kommen sehr häufig und wir haben überall so Stapel. Das sind sehr Hefte, ne? Darum, genau, das ist ja sowas, was man entweder kennt oder halt nicht kennt, aber durch meinen Mann war es dann lag's überall. Und es ist einfach eigentlich so ein bescheuerter Moment, aber ich saß dann auf Toilette und dann lag dieses Ärzteblatt und da habe ich da irgendwie rumgeblättert. Und dann stand da was von der deutschen Forschung, Schlafforschung, deutsche Schlafforschung. Und dann hat es echt so Klick gemacht, so, what? Da gibt es natürlich ja auch Leute, die sich damit beruflich beschäftigen. Ergo, da gibt es Wissenschaft und Forschung zu. Gott, vielleicht ist das meine Rettung. Wirklich, so habe ich gedacht. Und ich glaube, das hängt wirklich damit zusammen, dass ich als Schwangere noch in diesem Denken war und in diesem Lesen der Studien und so. Und dann als neugeborene Mama, neugeborene Mama kann man wirklich sagen, als frische Mama komplett raus war aus jeglichem natürlich Nachdenken, weil ich einfach nur Überlebensmodus hatte. Und dann kam dieser Impuls so, hey, es gibt auch sowas, ne, in der Wissenschaft. Ja, und dann ging's los. Dann habe ich gedacht, okay, erstmal recherchiert, was machen die, was gibt es da? Und dann ging es ganz schnell mit Literaturempfehlungen so rüber über den Teich. Ne? Also in Amerika ist das ist jetzt schon knapp 10 Jahre her, da war schon ein Riesending, ne? Schlafforschung, Schlafberatung, Baby-Sleep-Coaching, bla bla.
Aber vor allem am Baby, also weil, weißt du, ich kenne natürlich sozusagen Schlafcoaches und aber auch, also auch vor 10 Jahren schon wirklich dann speziell für Neugeborene.
In Amerika total.
Okay,
in Amerika war das riesig damals schon. Ja. Hier war es halt null.
Ja, ich habe es auch noch nie gehört. Deshalb war ich so intrigued, weißt du, als du gesagt hast, kann man eigentlich. Weil ich kenne das genauso, ne? Also wir haben ja Cousins, Cousinen, ich habe Neffen, Nichten und so weiter. Und die Aussage ist immer, ach naja, es ist ja ein glückliches Kind.
Ja.
Und ach naja, die schreit halt irgendwie immer so, ne? Und die hat irgendwann hört das mit dem Schreien auf nach 2 Jahren und so. Und
ja, gute Sätze,
mal,
genau die.
Ist das wirklich die Lösung? Und das ist spannend. Also von daher, ich freue mich jetzt auf das, was du uns jetzt zu erzählen hast. Ne?
Und genau das ist mir auch. Ich habe mich so gefreut, es war so ein Strohhalm, Strohhalm sagt man das eigentlich?
Ja, so ein Rettungsstrohhalm, ne? Ja, oder
so, an dem ich
mich
irgendwie festhalten konnte. Zumindest hatte ich einen kleinen Lichtblick, ne? Und erstmal dachte ich, das reicht mir jetzt schon mal, um irgendwie wieder so ein bisschen Energie zu kriegen, um mich dem zu widmen. Und dann, ja, also ich muss echt sagen, da ist eine riesige Welt dahinter. Das ist wirklich wie so ein Paralleluniversum gefühlt, wenn man sich ja sowieso in ein neues Thema einarbeitet. Wahnsinn, ne? Wie viel da geforscht wird und wie tolle Erkenntnisse man hat und natürlich grundsätzlich erstmal zum Schlaf, aber dann auch wirklich ganz spezifisch und es ist wirklich auch nochmal so, vor allem in diesen ersten Lebensmonaten ist das Schlafverhalten, sind die Schlafzyklen komplett anders bei Neugeborenen und das ist einfach etwas, was man natürlich verstehen muss. Die haben zum Beispiel, um jetzt mal irgendwas Handfestes auch mitzugeben, in den ersten Monaten haben Kinder jetzt nicht diese Schlafzyklen, wie wir sie kennen, mit Leichtschlafphasen, Tiefschlafphasen, REM-Schlafphasen, sondern da wechselt der Schlaf bei Neugeborenen nur zwischen aktivem Schlaf und ruhigem Schlaf. Und aktiver Schlaf ist quasi die Vorstufe von diesem REM-Schlaf, was wir auch kennen. REM steht ja für Rapid Eye Movement. Das ist ja so, dass unser Körper quasi komplett still ist, nur die Augen bewegen sich hin und also unter geschlossenen Lidern bewegen die sich hin und her. bei Neugeborenen, oder sagen wir mal, Neugeboren ist halt so ein schwammiger Ausdruck, aber bei Kindern in den ersten Lebensmonaten haben wir halt gar keine REM-Schlafphasen, sondern aktive Schlafphasen, so werden die Active Sleep, wird es genannt. Und da ist es aber im Gegensatz zu diesem REM-Schlaf bei uns, nur die Augen bewegen sich, bewegt sich der ganze Körper. Und es ist ganz normal, dass Neugeborene, Kinder in den ersten Monaten, in dieser aktiven Schlafphase wie wach wirken. Also die Grunzen, die bewegen sich und so. Und das ist so ein Gamechanger, wenn man das weiß als neugeborene Mutter. Denn was passiert? Die meisten, das ist auch ganz, ja, sofort raus, sofort, um Gottes Willen, soll nicht wacher werden, sofort anlegen, sofort stillen, sofort reagieren, ne? Und wenn man aber weiß, und das ist einfach ein kleines Puzzleteilchen gewesen, wenn man weiß, aktiver Schlaf sieht so aus, dass du erstmal als Unwissende denkst, das Kind wacht gerade auf, schnell irgendwie beruhigen, damit es bloß nicht losweint. Ne? In deinem ist man ja auch in dieser Haltung, dieses, oh, Gott, endlich schläft es mal, jetzt darfst du schnell anlegen, damit es weiter schläft. Und weckt das Kind häufig dadurch, ne? Und dann kommt man in so einen Kreislauf. Das war so zum Beispiel eine Sache, wo ich dachte so,
super spannend.
Excuse me, warum sagt mir das keiner? Und ich habe
das ist ja das Spannende,
geredet,
ne?
Also,
ist ja so spannend, ne? Weil ich glaube, irgendjemand, also ne, du bist ja jetzt das dritte Mal Mutter und ich natürlich, man, das sagt, glaube ich, also zumindest die meisten Eltern sagen, dass sozusagen je mehr Kinder man hat, desto einfacher wird das Ganze,
ja,
weil man
das
natürlich viele Sachen schon auch weiß. Aber ich war letzte Woche bei Freunden, da war das Kind vielleicht, ich weiß nicht, 8 Wochen alt. Ich war 4 Stunden da, die Mutter hatte das Kind, hat einmal in den Kinderwagen geguckt und wir haben sozusagen, wir hatten den Kinderwagen im Blick und ne, die Ärmchen immer so ein bisschen hoch, aber das Kind hat keinen Mucks gemacht,
ja,
es war total happy.
Auch.
Und ich fand das so bewundernswert, weil ich sozusagen natürlich auch andere Freunde habe, wo das dann, wo ich sozusagen weiß, dass entweder Vater oder Mutter sofort hingegangen wären, hallo, und ja, alles gut, und oder sogar rausgenommen hätten. Und ich habe das meiner Frau erzählt und dachte, Mann, das war so beeindruckend. Und das ist so schön, dass du das jetzt erzählst, weil ich habe, also unabhängig, glaube ich, dass
also
sie das nicht wusste, aber.
Meinst du auch, oder?
Genau, sie war, also genau, ich glaube, sie war einfach super entspannt und sozusagen, und das, und ich habe das so bewundernswert gefunden, aber es kriegt das natürlich nochmal eine andere Bedeutung, wenn man wirklich auch versteht, dass quasi das so eine Art Wachschlaf ist, wo die Kinder sozusagen halt einfach wie wach sind und nur, dass sie halt schlafen, ne? Und super spannend.
Ja, es ist wirklich spannend. Also es ist, darum meinte ich gerade, das ist wie so eine neue Welt, in die man eingetaucht ist. Und dann kam, weißt du, da habe ich mir irgendwelche Studien bestellt, dann kamen hier irgendwelche Bücher an und es war für mich so, mir haben neuer Krimis angekommen. Es war, ich war wirklich wie gebannt, ne, von dem Thema, aber natürlich auch, weil ich es ja probiert habe mit meiner Tochter und es war wie Magie, das war fast schon, also ich frage mich auch so, das ist glaube ich schon ein extremer Fall gewesen bei meiner Kleinen, das war wirklich, sie war natürlich Versuchskaninchen ein bisschen, aber es war wie so, boah, endlich Mama checkst es mal, ne, das war wie so eine Erlösung für sie und auch für uns alle, ne, also vergesse nie, wie ich meiner Hebamme, die kommen ja am Anfang so ganz häufig zum Besuch und dann irgendwann hat sie gesagt, dann komme ich jetzt nur noch einmal wöchentlich und dann die eine Woche habe ich ihr noch gesagt, so boah, ich glaube, ich habe eine postpartale Depression, das gibt es ja, ne, dieses der Hormonabfall und dann, ja, einfach diese neue Rolle und das ist einfach wirklich so, dass da viele junge Mütter in so eine leichte oder ja, eine postpartale Depression fallen und ich war mir echt sicher, dass ich mir Hilfe holen muss, weil ich einfach so verzweifelt war über diese ganze Situation und dass ich meiner Tochter nicht helfen konnte. Und dann innerhalb dieser Woche, wo die Hebamme dann nicht da war, hat halt, also es ist wirklich so, ich sage das jetzt komplett ernst gemeint, innerhalb von einer Woche hat sich dieses Kind 180 Grad gedreht und damit unser ganzes Leben. Wahnsinn. Und ich weiß noch, wie die wiederkam eine Woche später und kam schon so rein, so, und wie geht's dir heute? Und ich so, hey, sie hat irgendwie heute Nacht 7 Stunden geschlafen, habe ich sie gefüttert, da hat sie wieder 4 Stunden geschlafen. Die so, wie, was passiert? Ich verstehe das selber noch nicht, vielleicht ist es doch Zufall, ich weiß es nicht und so. Ne, da ist man ja am Anfang echt so, ich glaube, dass jetzt echt jetzt so wirklich was ist. Ja, und
aber wie bist du dann vorgegangen? Also weil letztendlich, also du hattest, ich sage jetzt mal ein Schreikind, ne? Lass uns erstmal mal dieses Label. Label mal ranpacken, warst überfordert, dann hast du letztendlich das Wissen bekommen und dann bist du einfach mal losgelaufen und hast einfach mal versucht, das, was du verstanden hast, in die Tat umzusetzen und dann wirklich Trial and Error mäßig, oder wie?
Ja, im Grunde schon. Und das ist vielleicht, also ich habe ja jetzt gerade schon mal dieses gesagt, mit dem man man weiß, ne, dass aktiver Schlaf jetzt einfach normal ist bei Neugeborenen. Meine Tochter war damals 8 Wochen alt, als ich das angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen. Und was, glaube ich, so das größte, der größte Gamechanger bei uns war, junge Eltern, die ja von nirgendwo da irgendwie unterstützt werden, wie es damals bei mir der Fall war, dass mir da keiner wirklich was zu sagen konnte. Man ist ja so ein bisschen, man bekommt ja sowieso eine Elternrolle komplett ohne Ausbildung, ohne irgendwas. Und man reagiert halt, man agiert halt sehr intuitiv, was ja grundsätzlich auch wundervoll ist, ne? Nur ganz oft wird dann halt genau durch solchen extremen Schlafmangel und so die Intuition komplett durcheinander gebracht. Und man ist ja gar nicht mehr einer selbst. Und ich erinnere mich, dass ich in diesen ersten 8 Wochen das ganz häufig so hatte, dass die Kleine wach war, also die hat irgendwie genickert auf meinem Arm und dann ist sie wieder wach geworden. Und dann dachte man so, okay, jetzt ist sie unruhig, was kann es sein? Dann geht man immer alles so durch. Es werden alle Eltern kennen, die gerade Babys haben, so Hunger, irgendwie Windel, Bauchschmerzen. Das sind so die Sachen. Dann kommen irgendwie die Omas, die immer sagen, ah, Bauchschmerzen, Bauchschmerzen. Dann kommt irgendwie eine Hebamme, die sagt, ja, vielleicht Schreibaby. Und dann verliert man so seine Intuition, ne? Weil man irgendwie die ganze Zeit natürlich auch Sprüche reinkriegt. Und man fragt ja auch, was soll ich machen, was soll ich machen? Und jetzt so im Rückblick oder dann der große Veränderung, die ich dann auch eingeführt habe, ist dieses, dass ich gelernt habe, dass man die Kleinen nicht zu lange am Stück wach halten darf. Dass die quasi ganz regelmäßig Erholungs- und Schlafphasen brauchen, über den Tag verteilt. Und das ist etwas, was tatsächlich intuitiv nicht so drin ist. Das ist das sind so Sachen, an die ganz Kleinen, die können, ohne jetzt in die Übermüdung zu kommen, ohne dass zu viel Adrenalin im Körper ist, ist es wirklich in einem gewissen Alter so eine Stunde, die wach bleiben können. Alles, was darüber hinaus ist, ist halt ganz schnell in die Übermüdung, ganz schnell ganz viel Adrenalin im Körper, ganz schnell ganz viel Unruhe, ne, was dann so aus, also ich muss wirklich sagen, ne, ich weiß, dass es Kinder gibt, die da wirklich auch mit dieser Unterstützung trotzdem dieses Schreibaby-Definition reinpassen, aber meine Tochter war kein Schreibaby, ne? Das war einfach komplett übermüdet. Es war übermüdet.
Und das heißt, du hattest dann sozusagen, wusstest dann einfach nicht, wie du diesen Tag strukturierst in der Art und Weise, dass, okay,
spannend. Ganz genau. Also es ging um Routinen. Es ging, also die größte Veränderung haben Routinen gebracht, hat gebracht, dass ich geschaut habe, dass dieses Kind wieder ein Zeitfenster, nach einer gewissen Wachphase ein Zeitfenster bekommt, wo sie wieder zur Ruhe kommen kann. Weil die Kleinen brauchen genau diesen Wechsel von Impulsen. Und das ist natürlich in den ersten Monaten wahnsinnig viel alles. Ne? Das ist ja alles neu, jede Ehrlichkeit, die Struktur und die ganzen Gesichter. Das ist ja eine komplette Überforderung, muss man sagen. Und es gibt auch einen Ansatz, der sagt, dass die Kinder eigentlich 3 Monate länger im Bauch sein müssten, um richtig voll ausgebildet oder voll ausgereift zu sein für die Welt. Ja. Das ist aber aufgrund der weiblichen Hüfte gar nicht möglich, dass die Kinder noch größer werden im Bauch. Dann müssen sie nicht rauskommen. Und dann daher, das ist so eine Theorie. Und die passt sehr, denn genau diese ersten 3 Monate sind auch häufig dieser Zeitraum, wo die Kinder so Schreiattacken haben und sagt halt Koliken haben. Ne? Neugeborenenkolik ist das so ein Begriff. Ja. Was halt auch häufig verwendet wurde, auch für uns. Ne? Hat Kinder also auch gesagt, das ist wahrscheinlich eine Kolik. Da gibt es überhaupt keine ordentliche Studien zu, da gibt es keine Forschung. Das ist quasi so ein schwammiger Begriff, den man verwendet, wenn man sagt, es ist so nicht so richtig einschätzbar, es ist sehr unruhig. Mein Kind war sehr unruhig, weil ich jetzt einfach über 4 Stunden wach gehalten habe, weil man dachte so, okay, jetzt nochmal stillen, ja, ist vielleicht nochmal die Windel und dann schuckeln und irgendwie probier du mal, ne? Und dieses Ganze, das ist alles zu viel gewesen. Und wir Eltern, und das ist so wichtig für mich, dass das so viele neugeborenen Eltern wie möglich hören, wir dürfen unsere Kleinen da wirklich vor zu viel Stimulation schützen, weil diese Welt ist eigentlich noch Überforderung, die ersten 3 Monate. Und da darf man viel mehr dieses in Kokon zurück, ne? Und wirklich diese Ruhephase und immer wieder dem Kind diese Schlafmöglichkeit bieten, bevor es in die Übermüdung kommt. Weil dann ist es nicht möglich oder dann ist es nur sehr schwierig möglich für die runterzukommen. Genau, das ist
aber
wichtig.
Wie lief das dann ab? Also, weil ich glaube, weißt du, also manchmal, wenn dieses Kind ja schreit, dann versucht man ja alles. Dann ist, glaube ich, genau das, was du denkst. Ne? Keine Ahnung, Binde, muss ich jetzt irgendwie einen Kinderwagen und schunkeln oder so weiter und so fort. Und der natürliche Impuls, den du sozusagen, den das Kind ja vermutlich hat, ist wahrscheinlich entweder auf der Brust einschlafen oder einfach in der Wiege oder was auch immer oder einfach hinlegen. Aber dagegen sträubt sich natürlich alles, wenn das Kind wirklich aus tiefstem Halse schreit. Also ihr habt das Gefühl, irgendwo müsste man ja diesen, ich nenne es jetzt mal einen Bruch, man müsste ja irgendwo aus dieser Dynamik mal rauskommen. Weißt du noch, wie das bei dir war? Ja. Weil du hast das ja so als sehr smooth beschrieben, aber du hast natürlich nur das, die Woche zu Woche beschrieben, aber irgendwo muss ja, glaube ich, dann dieses
Klick
gewesen sein. Ne?
Also mir, der große Cut war, dass ich halt gewusst habe, nach 60 Minuten braucht die ein Schlaffenster. Und dann geht es gar nicht so im ersten Schritt darum, das jetzt hinzulegen, sondern erstmal, dass wir Übermüdung über den Tag, das sich ansammelt und eskaliert in der Nacht, dass man das durchbricht. Dass man sagt, wir holen jetzt da eine Routine rein. Erstmal schnurzpipegal, ob's Bett natürlich ist, dass das Endziel, ne, dass das Kind auch im Bett auf einer flachen Oberfläche einschlafen kann. Erstmal geht's darum, das Ganze, dem Ganzen einen Ablauf zu geben, also nach einer guten Mahlzeit, nach einer Wachphase, dann aber rechtzeitig das Kind zum Beispiel im Arm, in der Trage, wie auch immer im Kinderwagen, zu beruhigen, so dass es aber nicht erst dann in den Schlaf kommt, wenn es eigentlich schon drüber ist, sondern dem vorwegzukommen. Das wollte ich sagen. Dem vorwegkommen. Und dafür braucht man einfach dieses Wissen, wie viel oder wie lange die ideale Wachphase ist. Und das kann ich jetzt gerne sagen, in den ersten 3 Monaten sind es nicht länger als 90 Minuten, die Kinder ohne Übermüdung am Tag am Stück wach sein können. Ja, und das Problem ist halt, dass es immer dann so, werden die irgendwie viel zu lange wach gehalten, weil man halt auch das Gefühl hat, die haben doch gerade geschlafen. Die haben doch gerade geschlafen. Von einer Stunde ist sie doch wach geworden. Kann ich sein.
Klar.
Es muss was anderes sein. Und damit beginnt das Rätselraten. Und ich vergesse nie, wie ich irgendwie dann totaler, also man fühlt sich dann ja wie der Oberprofi, ne? Wenn man das Kind glücklich dann kann man das ja steigern, ne? Irgendwann ist man raus aus dieser Übermüdung und dann kann man mal probieren im Bettchen. Das ist natürlich ein Prozess, ne? Und das muss auch nicht von heute auf morgen. Das Wichtigste ist erstmal raus aus der Übermüdung. Und ich weiß noch, wie ich, mein Vater war zu Besuch und dann saßen wir irgendwie am Esstisch und dann meinte ich so, oh, jetzt muss ich die kleine Maus ins Bett bringen. Hat er genau das gesagt. Er hat gesagt, so ein Blödsinn, ist doch gerade erst aufgewacht. Und genau dieses Denken ist auch in uns und das ist auch verständlich, weil man will ja auch irgendwie das Baby dabei haben, ist ja süß und kann man das beobachten und weint dann mal ein bisschen und schuckelt mal ein bisschen und hält das dann immer weiter wach, ne?
Ja.
Das ist der Wichtigste, das ist der erste Schritt und damit ist 50% geschafft.
Und vielleicht weiß man das als Mutter, aber wie weiß man denn, ob das Kind jetzt müde ist? Also ich glaube, du hast natürlich so ein bisschen gesagt, so ein Ritual. Und das macht für mich Sinn. Und ich glaube auch, also irgendjemand meinte mal zu mir, first feed, then play, then sleep.
Ah,
und nicht,
spannend. Woher weißt du das denn? Toll.
Irgendwie auch so bei uns im Team, wir haben viele Mütter. Und die meinte zu mir, das kommt aus Australien, die meinte, das Erste, was die Hebamme gesagt hat, ist, first feed, then play, then sleep.
Witzig.
And you do not feed and then sleep.
Witzig, cool. Ja, ich, wie gesagt, die Amis, ne, und da gehört ja Australien oder diese ganze englischsprachige Kosmos raus, dass die sind da sehr, sehr, sehr
weit, ne?
Strukturiert und sehr weit, ja.
Ja.
Genau, das ist so eine, das ist eine der Routinen, die ich auch empfehle. Ich nenne sie Easy-Routine, Eat, Active, Sleep. Und das Y aus der Easy-Routine steht dann für you. Also du hast Zeit,
ja,
wenn das
schön
lebt, dann hast du Zeit für dich, ne?
Toll, ja.
Was ja auch einfach so wichtig ist in dieser neuen
Genau,
Rolle.
Weil weißt du, ich glaube, die so Ritual, weil ich habe dann irgendwie auch in der Familie jemanden, weißt du, da war das gefühlt das erste Jahr nur so, dass nur die Mutter konnte das Kind zu Bett bringen, weil das so daran gebunden war, das Kind zu füttern und das Kind hat dann natürlich auch nicht locker gelassen und, und dann, weil quasi die Mutter eigentlich, ich sag mal, für die ein paar Monate aus dem Sozialleben so ein bisschen raus, ne? Und ich habe euch halt immer gefragt, ob das wirklich so sein muss und die Antwort ist natürlich nein, weil andere Menschen kriegen das sozusagen anders hin, aber so schnell schleicht sich halt so ein Ritual oder auch eine Routine ein, die vielleicht auch nicht förderlich ist, ne? Und ich
glaube,
das ist ganz spannend, ne? Also,
super, ganz genau richtig. Ich finde aber, es gibt Eltern, die sagen, für mich ist das was Schönes, durch mein Kind immer in den Schlaf
voll.
Und ich möchte das.
Ja, klar.
Und hey,
genau,
do
genau.
it. Das Einzige, was ich dann immer sage, mach das ruhig, wenn das sich für dich gut anfühlt. Sei dir nur bewusst, dass du das dann wahrscheinlich die nächsten 2 Jahre machst. Und wenn das okay für dich ist, go for it. Nur ich finde, wir dürfen immer denken, wenn wir was etablieren mit unseren Kleinen, dürfen wir immer uns klar machen, das ist jetzt erstmal dann so. Und das braucht das Baby dann auch, weil es es nicht anders kennenlernt. Wir dürfen den Kindern zeigen, wie man auch anders einschlafen kann. Ne? Also die kommen ja auf die Welt und wir zeigen denen, wie es funktioniert. Ne? Also wenn man von Anfang an auch das Bettchen etabliert, das sage ich immer, es muss nicht jeder Schlaf sein, aber das Bettchen ist ein ganz normaler Schlafort. Natürlich einer von vielen. Ja, aber ja, das ist auf jeden Fall ein hochpolarisierendes Thema auch, ne? Dieses ganze ins Bettchen und muss das Kind schlafen lernen und so. Und da ist natürlich auch leider in der Vergangenheit viel Blödsinn und mit schreien lassen und furchtbaren, harschen Theorien leider sehr in den Köpfen der Menschen. Also das ganze Thema Schlafen lernen vermeide ich auch, weil für mich ist kein Schlafen lernen, sondern ganz natürlich Schlaf als wichtige, lebenswichtige und ganz natürliche Dazugehörige im Leben, das einfach von Anfang an etablieren und unterstützen. Es geht darum, es ist nicht wichtig, dass das Kind jeden Schlaf im Bett hat. Nein, es geht darum, dass das Baby einfach ganz viele Schlafworte kennenlernt und
Ganz das ist einfach die Ruhe darin auch findet. Passt
von alleine, wenn man die richtige Basis schafft und die richtige Schlafhygiene.
Ja, klar. Nochmal einmal zu der Frage zurück. Ne? Also gut, jetzt sagen wir halt, okay, was haben wir gesagt? Eat, play, sleep.
Ne? Ja, du hast ja sozusagen mit dem Milchmittelzeichen gefragt.
Genau, richtig. Das war, also ich meine, natürlich bilde ich mir ein, dass wenn man sein Kind halt anguckt, dass man so ein bisschen sieht, oh ja, dem fallen ja schon die Augen zu.
Ja, das
wunderbar.
Ist aber schon zu weit.
Okay, ach krass.
Das ist schon zu weit. Gehen ist tatsächlich auch ein spätes Müdigkeitsanzeichen. Gehen ist ein sehr spätes Müdigkeitsanzeichen und heißt, wenn ich es nicht, also das heißt übersetzt so ein bisschen wie, wenn ich jetzt nicht innerhalb von ein paar Sekunden in Schlaf finde, bin ich drüber.
Oh, wow.
Ist also eigentlich echt
allerhöchste
eigentlich schon fast zu spät, um jetzt zum Beispiel ins Bett zu legen, weil wenn die Kinder schon sehr, sehr, sehr extrem am Ende der Wachphase sehr, sehr, sehr müde sind, dann brauchen die mehr Unterstützung. Darum sage ich, wir gucken auf die frühen Müdigkeitsanzeichen und gucken dann, ob man dann sogar mal im Bettchen probieren kann. Also, ja.
Und was sind frühe Müdigkeitsanzeichen?
Ja, frühe sind sowas wie zum Beispiel, dass der Blick so ein bisschen, also dass sie jetzt nicht mehr so im, also am Anfang vor allem, ne, suchen die ja ganz viel diesen Blickkontakt, genau, und man macht ja auch selber diese Gesichter und so automatisch.
Ja.
Und die sind ja, also die sind ja fasziniert von diesen Augen, ne, und also von diesem einfach menschlichen Gesicht. Und das ist das Spannendste für Neugeborene auf der Welt, ne, das menschliche Gesicht. Und wenn man da die ersten Anzeichen sind, dass die dann nicht mehr so fokussiert sind, sondern so ein bisschen ins Weite starren oder so. Das ist ein schönes Frühes. Und ich würde echt sagen, weil man die so sehr verpassen kann, zum Beispiel ist es auch so, dass die Augen, Augenbrauen so ein bisschen rötlicher werden, weil die Haut um die Augenbrauen am Ohr ziehen. Das ist aber auch schon ein relativ spätes Zeichen. Also da es so schwierig ist, diese frühen Müdigkeitsanzeichen, rate ich allen Eltern auch auf die Uhr zu gucken. Es ist unromantisch, aber es ist das Leichteste. Sonst musst du das Baby anstarren und ganz genau die ganze Zeit beobachten.
Das heißt, keine Ahnung, Baby schläft bis 7, ist eine Stunde wach.
Ja, genau. Also,
schläft wieder sozusagen um 8.
Ja, gut zu sagen. Das wäre ganz klein, ja.
Also und, wirklich also 60 bis 90 Minuten.
Ja, das ist natürlich für Neugeborene, ne? Das ist
ja.
Aber also da kann ich gleich sagen, da gibt es auf meiner Webseite beziehungsweise auf meinem Instagram-Account kingababy_schlafberatung gibt
Verlinken
es
auch, unten.
Auch so eine Übersicht, ne, Wachphasenlängen. Das Toll. Ist auch so der Beitrag, der am meisten geteilt und geliked und alles wird, weil das ist einfach, und viele schreiben mir so, ist ein Screenshot bei mir, ist ein Bildschirmhintergrund bei mir, ne, weil einfach so wichtig.
Ja, toll.
Und das war zum Beispiel bei uns dieses, was innerhalb von einer Woche sich so krass verändert hat, weil ich darauf geachtet habe und auf einmal war es ein anderes Kind.
Wow.
Natürlich ist es nicht alles, aber es ist die absolute Basis. Es ist die absolute Basis.
Ja, Wahnsinn.
Erstmal das.
Und wenn wir jetzt so ein bisschen mal über das Alter der Kinder nachdenken, ich werde dich gleich nochmal sozusagen fragen, weißt du, was ändert sich vielleicht, wenn das Kind, ich sage jetzt mal 4 bis 6 Monate oder mehr als 6 Monate alt ist, aber wenn du sagst, dass das die Basis ist, dann suggeriert das ja, dass es noch andere Sachen gibt, die man machen kann. Hast du Lust, da nochmal so ein bisschen drauf einzugehen?
Ja, ich finde, Schlafhygiene ist einfach auch nochmal so ein leichtes Tool, was man auch nochmal so gut, also Schlafhygiene heißt im Grunde, dass man die Umgebung schafft, damit der Schlaf bestmöglich unterstützt wird. Und da haben wir bei Neugeborenen kann man nochmal mehr machen, ne, weil man darf auch immer sich überlegen, das hilft so, finde ich, wenn man sich überlegt, die waren 9 Monate im Bauch, wie war es da? Da war es eng.
Ja,
da
ja,
war es, zumindest am Ende war es sehr eng. Dann hatten die ganze Zeit das Geräusch von dem Blut, was durch die Plazenta fließt. Und das dürfen wir halt in der Neugeborenenzeit so ein bisschen dieses Gefühl, was denen so bekannt ist, probieren nachzuempfinden oder nachzubauen. Und da kann man zum Beispiel sowas wie eine Soundmaschine nutzen. Eine Soundmaschine ist, kann man sich einfach auf dem Handy runterladen oder bei Spotify oder sonst wo. Weißes Rauschen ist sowas, ne? Oder einfach durchgehendes Geräusch, weil das hatten die. Die hatten 24 Stunden, haben die dieses Blut gehört.
Weißt du, was mir gerade kommt, ist ja. So ein, weißt du, es gibt ja so sanfte Wasserspender, die quasi auch so eine beruhigende und aber auch konstante Geräuschkulisse, weißt du, so fast so ein bisschen plätscherndes Wasser. Ich weiß nicht, ob das.
Ja, super, super. Im Grunde, okay, wir brauchen spannend. Einfach irgendein monotones Geräusch. Kann auch Regen, kann auch Wellen, alles. Voll.
Ja.
Das
Toll.
Ist auch etwas, was viele Erwachsene nutzen, Soundmaschinen. Ne? Wenn man das zum Beispiel mal so richtig recherchiert und da mal reinguckt, das ist etwas, wo wir wissen, dass einfach Schlafzyklen so ein bisschen da so eine Konstante bekommen. Ne? Das Leichte ist, von einem zum nächsten zu wechseln.
Mhm.
Also das ist etwas, was man auf jeden Fall nutzen kann. Da bitte natürlich immer darauf achten, dass nicht zu laut eingestellt ist.
Ja. Und das heißt aber jetzt zum Beispiel, also ne, angenommen, du legst das Kind ins Bett, dann hast du ja sozusagen die Wahl, ob es entweder natürlich, ich sage jetzt mal, in einen Gurt an der Brust, wobei das bei Neugeborenen natürlich noch so schwierig ist, oder eben in eine Kinderschaukel oder eine Wiege oder irgendwie sowas. Und dann würdest du es, ich sage jetzt mal, wirklich ins Schlafzimmer, offene Tür mit einem leichten Geräusch daneben. Wäre das sozusagen, was du als Schlafhygiene oder
ja,
bezeichnen
also
würdest?
Ja, also lass uns gleich mal raus aus der Neugeborenenphase in dem Fall springen, denn da ist es nochmal ein bisschen besonderer. Aber wenn wir jetzt, sagen wir mal, so ein halbjähriger altes Baby, wie sieht da so die perfekte Schlafumgebung aus? Da würde ich auf jeden Fall Dunkelheit für Schlaf empfehlen, auch am Tag. Ich weiß, da gibt es ja unterschiedliche Ansichten. Allerdings wissen wir, dass Helligkeit Melatonin unterdrückt und dass Dunkelheit Melatonin also es ist eigentlich so simpel und es ist manchmal so mühsam, ne, wenn dann irgendwie alle sagen, nein, am Tag müssen die in Helligkeit schlafen. So, macht es. Wir wissen einfach Melatonin. Das ist irgendwie manchmal so, darf man sich nicht drüber aufregen. Es ist so. Und viele denken dann aber auch so, ja, aber muss das Kind dann nicht, denkt das nicht, das ist dann irgendwie, das ist dann nachts. Ne? Viele haben Sorge, das Kind tagsüber im Dunkeln schlafen zu lassen, weil sie denken, denkt das Kind doch, es ist nachts. Naja, das Leichteste, um das Kind nicht zu denken zu lassen, dass es nachts ist, dass man es dann irgendwann weckt. Ne? Natürlich wollen wir am Tag jetzt nicht irgendwie 5 Stunden Schlaf, weil Schlaf ist, wie ich ja gerade erklärt habe, immer wieder nach einer Wachphase, brauchen die eine Regeneration, eine Schlafphase, dann wieder eine Wachphase. Und dieser Wechsel fördert auch den Tag-Nacht-Rhythmus, damit wir langfristig nachts die eine lange Schlafphase haben. Dafür braucht man halt einen Tag-Nacht-Rhythmus, der sich etabliert, Wechsel zwischen Dunkelheit und Helligkeit.
Mhm.
Was ich auch total empfehlen kann, und wenn wir zum Beispiel unterwegs sind, irgendwie verreisen oder so, habe ich daher auch immer Abdunklung dabei. Das haben wir immer dabei, weil man weiß nie, was man dafür Zustände bekommt. Ne? Wenn irgendwie so eine, also klar, wenn Rollläden da sind, super, aber manchmal gibt es ja irgendwie Vorhänge, die ein Witz sind. Das wird immer alles abgedunkelt. Ne? Das, für mich ist Schlaf heilig. Das wird alles gemacht, damit wir die besten Umstände schaffen. Seitdem ich 8 Wochen lang in meinem Leben nicht schlafen konnte, habe ich beschlossen, Schlaf ist heilig.
Yeah.
Und
das heißt, das sind dann mal wirklich, ich sage jetzt mal so, portable Abdunklungsvorhänge.
Ja, genau. Da gibt es
1 Meter,
genau.
So 3 oder 4 und dann kannst du die selber MacGyver-mäßig anbringen oder überlegen.
Also entweder hängst du es oben rein ins Fenster oder mit so Saugknöpfen, das ist auch alles schon super durchdacht. Das ist mega. Also da die müssen aber wirklich beschichtet sein, ne? Das musst du wirklich, wirklich abdunkeln, da gibt es aber tolle.
Ja.
Und was ich immer dabei habe, ist so ein portables rotes Licht.
Ja, toll. Ja.
Weil rotes Licht ist das einzige Licht, was die Melatoninproduktion nicht hemmt. Ne? Also das ist das Licht, wenn wir ein Licht in der Nacht haben wollen, weil wir es brauchen, also bei den Kleinen, weil wir es vielleicht brauchen, wenn man reingeht ins Zimmer oder wenn das Kind noch bei den Eltern schläft, wie auch immer, dass man halt eine gewisse Helligkeit, eine gewisse Sichtbarkeit hat, aber es kein Licht ist, was dem Körper signalisiert, okay, es ist Aufstehzeit. Da ist wirklich das rote Licht das einzige Licht, ne, was ich empfehlen kann. Mhm. Und so ab dem zweieinhalb, drei Jahren ist das rote Licht auch das Licht, was ich empfehle, wenn die Kinder anfangen, auf einmal von Ängsten zu reden. Ne? Was war vor circa einem Jahr bei meinem Sohn, dass er auf einmal anfing, ein Monster, ich habe Angst, ein Monster. Und dann, ja, was macht man dann? Ne? Man will natürlich trotzdem das Licht ausschalten, das große, normale Zimmerlicht. Und dann habe ich halt so eine portable, also man kann es einfach in eine Steckdose rein, dann ist das so ein kleines rotes Licht. Das hat dicke gereicht. Das ist total spannend, wenn man dieses rote Licht sieht. Man sieht Konturen, man hat wirklich, man sieht wieder was im Raum, aber es sind Konturen eher, die man sieht. Das Wichtigste, ich sage es gerne nochmal, weil es so wertvoll ist, ist ein Licht, was die Melatonin, die Schlafhormonproduktion, nicht irritiert. Alles andere irritiert. Und daher, das sind zwei Sachen, mega, ne? Top, also top Schlafhygiene dadurch schon. Für die, sage ich jetzt mal so, Halbjährigen oder älter. Richtig gut.
Ja. Spannend, weil es kann so einfach sein. Ne, weil sozusagen.
Zusammengefasst, ja.
Das naja, weil ich meine, viele dieser Sachen, die du gerade gesagt hast, ne, also ich mache ja viele auch Podcasts mit Menschen und habe auch von Matthew Walker das Buch, ne, also Why Do We Sleep heißt es ja gelesen. Und das ist ja einfach wirklich toll. Das sind ganz tolle Inhalte. Und man ist aber natürlich so unsicher, kann ich das jetzt beim Kind übertragen, kann ich das nicht übertragen? Und was ich ganz spannend fand, ist, dass du sozusagen gesagt hast, wenn man übermüdet ist und das Nervensystem ist voll überdreht und man ist eigentlich nur so im Struggeln und im Überleben, dann ist es eine Stressreaktion und man kommt nicht mehr sozusagen zu dieser intuitiven Entscheidung. Ja. Und weißt du, mein Gedanke ist halt so ein bisschen, naja, eigentlich müsste man wahrscheinlich Mütter und auch Väter in diesen Situationen noch mehr unterstützen. Ne? Weil sozusagen, ich finde das eine ganz, ganz tolle Geschichte, dass du wirklich aus eigenem Schmerz heraus, nenne ich es jetzt mal, dir so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe mäßig was gemacht hast. Und jetzt machst du das ja mit Kinga Baby. Und ich finde das wirklich, wirklich beeindruckend, weil das ist Wissen, was ich nie vorher gelesen habe. Und ich habe Kinder in der Familie, mein Papa ist Arzt, mein Bruder ist Arzt, ich bin im Health und Wellness Bereich und trotzdem.
Wahnsinn, ja, du hast recht.
Weißt du, also.
Es ist auch nicht Teil der pädiatrischen Ausbildung. Und das ist wirklich.
Naja, da verändert sich, oder dafür ist wahrscheinlich die Forschung einfach zu schnell in der Art und Weise, was er kennt, ne? Oder meinst du?
Das könnte ein Grund sein.
Naja, zumindest bilde ich mir halt ein, weißt du, wenn es jetzt darum geht, oder was du ja sozusagen beschrieben hast, ist, dass es in Amerika und Australien einfach einen anderen Status quo gibt. Und ich bilde mir ein, dass das ist ein Business-Transfer-Problem, dass man sozusagen halt irgendwie weiß oder nicht, also man weiß es nicht und eigentlich müsste das mehr Einfluss bekommen, also Lifestyle-bezogene Faktoren in dieser Ausbildung. Und nun weiß ich nicht, ob das die Lobby ist, ob das die Ausbildungsgremien sind und so, aber ich glaube, dass sich viele dieser Erkenntnisse wahrscheinlich erst in den letzten 10, 15 Jahren gebildet haben und irgendwie nicht Einklang finden, obwohl es diese Informationen hier gibt. Und was der genaue Grund ist, weiß ich nicht, aber
Ich hab mir eigentlich gesagt, das ist mein Lebensziel, dass ich das irgendwie hinkriege, dass das in die pädiatrische Ausbildung reinkommt. Also dream high, ne? Aber das ist wirklich, das ist was absolut, finde ich, schockierend ist. Dass die Kinderärzte die ganzen U's machen in den ersten Monaten, in den ersten Jahren. Es gibt immer diese U1, U2, U3, das ist dann immer diese regelmäßige Untersuchung der Kinder. Die haben spannenderweise vor drei Jahren gab es die Möglichkeit, mal bei einem Kongress für Ärzte, für die Pädiater sogar, durfte ich dabei sein und einen Vortrag halten. Dann bin ich leider krank geworden, dann musste das eine Auszubildende von mir machen, weil ich bilde auch Babyschlafberater aus. Und die meinte auch, die ganzen Leute im Publikum, die ganzen Kinderärzte haben gesagt so, ja, das ist bei jeder Untersuchung ist das Thema. Immer fragen die Eltern, was kann ich machen, gibt's irgendwas? Die haben null Ausbildung. Also es ist so ein krasser Bedarf und ich bin dabei.
Schön. Also ganz, ganz beeindruckend und vielleicht auch, ich weiß ja, dass du auch den Podcast, glaube ich, in den Startlöchern stehst und da ja was machen möchtest. Zumindest habe ich mal auf Instagram so ein bisschen gelöschert. Und es ist, wir vorhin auch schon drüber gesprochen, ist natürlich schwierig, wenn man, ich habe nicht mal Kinder, aber weißt du, wenn man sein Familienleben hat, man hat dann noch das Unternehmen und dann Podcast so, aber.
Ja, ich habe mit dem Podcast gestartet, stell dir vor. Aber der pausiert seit 4 Jahren oder so.
Naja,
ich habe aber in der ganzen Anfangszeit habe ich einen Podcast gehabt. Ah ja, ich merke auch heute, als ich mich vorbereitet habe auf das Interview mit dir, dachte ich so, ich glaube, es ist die Zeit wieder zu starten.
Ja, schön. Ja. Ich fand das ganz spannend, was du auch gesagt hast mit der Umgebung. Ne? Also bei uns Menschen sagt man ja, und das merke ich bei mir selber auch, dass eine geringere Zimmertemperatur auch einen Einfluss darauf hat. Und
das ist auch ein schwieriges Thema mit dir.
Genau. Weißt du, und ich habe irgendwann mal auch so einen polarisierenden Instagram, glaube ich, Post gesehen, wo, glaube ich, Menschen in den nördlicheren Regionen die Kinder tendenziell manchmal auch einwickeln und rauspacken an die frische Luft zum Schlafen. Weiß ich nicht, habe ich nie selber verifiziert, aber ich fand das schon irgendwie recht logisch. Gibt es da Forschung? Hast du selber mal damit experimentiert? Oder?
Da bin ich tatsächlich jetzt nicht total firm drin, aber was ich dir sagen kann, ist, dass es natürlich ein Riesenstressthema für viele Eltern ist. Denn es gibt ja eigentlich diese Angabe, lass mich nicht liegen, zwischen 16 und 17, 18 Grad soll das, also so, das wird wirklich so in den Vorgaben, die die Eltern in die Hand gedrückt kriegen, wenn sie ein Kind mit dem Kind nach Hause gehen, aus dem Krankenhaus oder aus dem, wo auch immer die geboren wurden, die Kleinen, kriegt man meistens so ein paar Infoblätter und dann steht da dran, das Kind soll nur zwischen in der Temperatur, ich glaube, es ist wirklich irgendwie 15 bis 17 oder bis 18 Grad irgendwie sowas, soll es nur schlafen, ne? Und da gibt es so absurde Sachen, wo man echt denkt so, okay, und wie macht man das jetzt im Sommer, wenn es irgendwie richtig heiß ist? Und es wird da so ganz viel, das macht natürlich erstmal nur maximalen Stress und die Eltern tendieren tatsächlich eher dazu, die Kinder zu warm anzuziehen und auch zu warm schlafen zu lassen. Okay. Die Umstände sind halt manchmal so schwer, vor allem im Sommer, und die Sommer werden ja auch immer heißer. Ja. Also ich finde, da kann man nochmal richtig reintauchen, aber ich weiß nicht, ob das so spannend ist, aber vielleicht mal so als Fazit oder als Learning. Natürlich muss man immer aufpassen, vor allem im Sommer, dass das Zimmer sich nicht so aufheizt. Auch da helfen Verdunklungsvorhänge und Reflexionsfolien und so, ne, damit die Hitze einfach draußen gelassen wird. Und das ist definitiv etwas, das wissen wir auch, ne? In Hitze ist es super schwer, gut zu schlafen. Ich finde es aber schwierig, jetzt irgendwelche mit Gradzahlen und so, aber das wolltest du jetzt auch gar nicht. Ich glaube,
würdest du schon sagen,
zu heiß.
Genau, also tendenziell lieber ein bisschen zu kühl als zu warm, genau. Ja, weil ich merke das ich bin, glaube ich, auch wirklich super sensibel, aber ich merke das sofort, wenn so eine bullige Heizungsluft in der Wohnung ist, dann kriege ich gefühlt irgendwie einen Koller. Super trockene Atemluft.
Das macht körperlich, ne?
Genau, also gut, ich meine, wir sind, glaube ich, das andere Extrem, weißt du, wir schlafen auch bei Minusgraden mit offenem Fenster und dann hast du wahrscheinlich irgendwie 5 Grad im Zimmer, aber also meine Frau hat sich, glaube ich, auch daran gewöhnt, so. Machen natürlich auch Eisbaden, frieren tendenziell wenig,
natürlich.
Ne? Also
sind da abgehört, ne?
Das etwas andere Ende der Fahnensteine, würde ich es mal nennen, ne? Aber ich habe mich mal so gefragt, ob man daraus eben auch was ableiten kann. Ne?
Ja, nee, also da kann ich dir jetzt zumindest nicht was Aktuelles sagen, ne?
Nee, alles gut.
Außer diese Sache, dass man leider häufig zu
hat. Was ich mich auch noch kurz gefragt hatte, wo ich wirklich schon glaube, dass ich die Antwort kenne, ist Nasen versus Mundatmung. Habe ich kurz darüber nachgedacht, wäre wahrscheinlich ganz spannend. Weißt du, weil bei uns Menschen sagt man ja, wir sollen ja viel durch die Nase atmen, der Mund ist nicht zum Atmen da. Aber viel Glück, das einem Neugeborenen oder Kleinkind beizubringen, dass du, hey, nee, nicht atmen, musst durch die Nase atmen. Ja, und bitte nur 6 tiefe Atemzüge pro Minute. Ja, ist klar.
Ach ja, ja. Aber die Kleinen kommen ja auch meistens ziemlich perfekt auf die Welt, ne? Und da läuft erstmal alles richtig und dann gewöhnt man sich das wahrscheinlich auch irgendwie mit dem Älterwerden an, ne? Dass man das irgendwie alles so ein bisschen falsch macht. Ich glaube, die können jetzt alles perfekt.
Hast du denn eine Änderung gemerkt, als du diese Schlafphasen besser hinbekommen hast von dem täglichen Rituale in Bezug auf Koliken oder in Bezug auf Immunsystem, all solche Themen? Also war das bei dir recht schnell dann ein positiver Folgeeffekt?
Bei mir
oder würdest
jetzt
du sagen?
Als Mutter, oder?
Bei dir als Mutter.
Ah,
genau.
Okay, spannend.
Beziehungsweise also nicht bei dir als Mutter natürlich körperlich, sondern deine Beobachtung an deinem Baby als Konsequenz der Änderung der Routinen und Rituale.
Also natürlich, das ist ja diese 180-Grad-Wendung, die ich so beschreibe. Das war einfach ein anderes Kind. Das war einfach ein anderes Kind. Das war nicht zu vergleichen. Und ich war natürlich auch komplett anders. Und ich weiß noch, wie ich gedacht habe, so? Also, ja, da kann ich mir noch ein Kind vorstellen, ne? Und das erlebe ich auch ganz häufig bei meinen Kunden, dass sie so sagen, ey, ich weiß überhaupt nicht, wie man jemals ein zweites Kind. Und natürlich mit den Jahren verblasst das ja auch die Erinnerung und man findet dann irgendwann einen Weg und dann kann man sich es irgendwann wieder vorstellen. Aber ich kenne auch viele, die sagen so, zweites Kind kommt für mich nicht in Frage. Das war aber jetzt nicht ganz die Antwort auf deine Frage. Du warst eigentlich gefragt, ob ich was gemerkt habe. Also, klar, ich habe gemerkt, dass sie komplett ausgeruht. Es hat sich extrem auf ihre Stimmung natürlich ausgewirkt. Ne? Übermüdung führt natürlich auch zum ewigen, nörgeligen Kind, was auch, das ist vielleicht nochmal spannend, was ja durch einen nicht genug Schlaf oder nicht erholsamen Schlaf, dann ist der Appetit auch nicht so groß und dann ist wieder der Kreislauf zwischen, oh, man trinkt halt nur so ein bisschen, die Kleinen trinken dann nur so ein bisschen, schlafen dann vielleicht fast wieder ein, weil sie eigentlich dauermüde sind an der Brust, schlafen dann aber nur kurz, dann sind sie wieder wach, dann wieder nur ein bisschen trinken. Und was führt das? Also das ist Snacken, Snacken, Snacken über den Tag, Übermüdung, Übermüdung, Übermüdung über den Tag, führt zu genau diesen Nächten. In den Nächten, wo die Übermüdung quasi sich äußert durch totale Unruhe, wo das Snacken am Tag sich äußert, weil auf einmal Hunger da ist in der Nacht. Und das ist es, wo dann irgendwann Eltern nach 2 Jahren sagen, so, ich drehe durch, ich habe keine einzige Nacht in den letzten 2 Jahren durchgeschlafen, ich kann nicht mehr. Und das Krasse ist ja auch, wir sind ja wirklich nicht die Menschen, die wir sein wollen, wenn wir übermüdet sind.
Ja, ja,
also
total.
Wie heftig wirkt sich das aus auf unsere emotionale Verfassung und natürlich auch aufs Immunsystem. Es ist nicht gesund, zu wenig zu schlafen. Schlafmangel oder Schlafentzug ist ja eine Foltermethode, ne? Also naja, damit kann man Menschen richtig an den Rand des Wahnsinns bringen. Und das erleben viele Eltern. Klar haben wir dann noch dann das Gute, dass die Hormone so ein bisschen das ausgleichen. Das ist so, ne? Vor allem bei stillenden Müttern. Aber die meisten sehen das wirklich als absolute Tortur. Und das ist es auch. Also die 8 Wochen, die ich so erlebt habe, die haben sich eingebrannt. Das ist so krass. Ich kann mich da komplett reindenken wieder.
Wahnsinn.
Weil es mich so an den Rand meiner Fähigkeiten. Und es ist auch erwiesen, dass Schlafentzug, dass wir nicht mit unserem, wir können nicht richtig, unser Gehirn kann nicht funktionieren. Das ist das, da kennt man ja, ne? Wenn man einfach komplett durch ist.
Ja.
Man kann, also es ist, ich sehe es auch als wirklich gefährlich an, dann zum Beispiel Auto zu fahren, wenn man über einen langen Zeitraum kompletten Entzug hat. Und ich weiß auch noch, wie eine Mutter mal zu mir gesagt, so, ey, ich bin eine Gefahr, ne, im Auto. Also es ist echt alles. Es ist nicht so trivial, wie man vielleicht erstmal denken mag. Es wirkt sich halt über Jahre auf die ganze Familie aus und auch, ja, also Studien sagen natürlich extrem aus, auch auf die Temperature Management, sagen die immer, das ist so der Begriff, ne, das, das Temperament, die Art und Weise, wie man emotional mit Situationen umgeht, auch bei den Kleinen natürlich.
Viel kürzere Reißleine, ne?
Ich finde also, immer so, das ist doch so klar, ne? Aber natürlich, man darf es immer wieder sagen, es ist für eine gesunde Entwicklung absolut elementar. Für die Kleinen und auch für die Großen.
Ja, bin ich total bei dir.
Darum.
Und da ist es ja das Schöne jetzt, finde ich zumindest, dass du daraus ja auch also es ist ja erstmal ein Problem.
Ja.
Mal ganz simpel, rational dargestellt. Und ich glaube, das ist ja das auch, was du mit Kinderbaby und auch hast du vorhin gesagt, dass das deine Vision ist, ne? Dass das deine Lebensaufgabe ist und das finde ich so toll. Und wie löst ihr das? Also du hast es ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, du hast natürlich auch viel Inhalte auf der Website, auf Social Media, was wir alles auch unten gerne verlinken wollen, aber wenn ich das richtig verstehe, macht ihr auch eine Art Beratung oder Ausbildungsprogramm, ist glaube ich auch noch mit dabei. Kannst du das nochmal so ein bisschen skizzieren?
Aber gerne, ja. Also es war dann so, dass ich das natürlich dann relativ schnell damals rumgesprochen hat, ne, so, was ist denn bei der Wiki los, ne?
Na?
Das ist ja ein Zufall, was habt ihr denn für ein Glück?
Ja.
Das kommt ganz häufig, was habt ihr
natürlich.
Für ein Glück? Das Gute ist ja, dass wir am Anfang gar kein Glück hatten und darum das Argument nicht so wirklich standgehalten hat, aber das wird natürlich super gerne gesagt.
Klar,
und ja, es gibt definitiv, so wie du es auch beschrieben hast, es gibt Kinder, die tiefenentspannt sind und über einen langen Zeitraum oder einfach auch gerne, ne, gut schlafen. Leider wissen wir, dass sich das häufig um den 4. Monat nochmal ein bisschen verändern kann, weil sich da einfach Schlafzyklen etablieren. Was aber überhaupt kein, also ich will jetzt nicht jemand sein, der sagt, oh, warte noch, es wird noch schlimm. Nee, es gibt auch Kinder, die wirklich da gut in eine Routine kommen und auch problemlos sind. Aber leider muss man sagen, dass über 80% der Kinder schon ein Thema haben mit dem Schlaf. Und beziehungsweise die Eltern haben Thema damit, ne, weil sie halt am Limit sind. Und dann habe ich angefangen, im Freundes- und Bekanntenkreis erstmal so weiterzugeben, was ich gemacht habe. Ne? Das ist ja am Anfang, ich habe wirklich sehr lange gedacht, das ist vielleicht einfach auch ein bisschen Zufall. Mhm. Also kann es nicht wirklich sein, dass es daran lag.
Ein bisschen und Lucky dann, Punch-mäßig.
Das,
ne?
Hat natürlich eine Fast Forward, das dauert dann einfach seine Zeit, bis dann die Rückmeldungen kommen, so okay, krass, was du da gesagt hast, funktioniert total. Wir warten jetzt auf diese Wachphasen, wie Hammer ist das denn? Und es geht auf einmal sogar im Bett. Und dann kam natürlich irgendwann der Gedanke so, okay, machen wir es doch mal ganz anders, mein Leben, wie ich es gedacht habe. Tschüss, Medienbranche. Und hallo, Selbstständigkeit. Und dann habe ich einfach mal gesagt, ich starte das, ne, habe eine Selbstständigkeit angemeldet und habe gesagt, so, ich habe einen Podcast gestartet, wie ich gerade schon erzählt habe. Und dann habe ich darüber so diese Infos erstmal so ein bisschen weitergegeben und habe gesagt, so, ich gebe auch 1:1 Beratung. Und dann kamen die ersten begeisterten Podcast-Hörer und haben gesagt, so, ja, wollen wir. Und dann habe ich irgendwann tatsächlich, kam ich relativ schnell an den Punkt, wo ich die Anzahl der Anfragen nicht mehr bewältigen konnte. Es war wirklich mega. Und dann habe ich gesagt, ich mache Online-Kurse daraus und habe das alles, da hat natürlich mein Medienhintergrund sehr geholfen, da alles professionell aufnehmen lassen. Und das war natürlich dann irgendwie ein großes Projekt, das sich lange gezogen hat. Und genau, es gibt Online-Kurse zu gewissen Altersstufen. Also ich gucke da sehr klar, ich sehe es keinen Vorteil darin, einen Kurs zu machen für alle Alter, sondern jedes Alter hat so, wie wir gerade gesagt haben, Neugeborene, ne? Um den 6. Monat und im 4. Monat passiert nochmal ganz viel. Ich habe es einfach wirklich die Alter, wo ich weiß, da kommen die Eltern eigentlich immer und sagen, ich muss was ändern. Da habe ich immer einen Fokus gemacht und habe daraus Online-Kurse entwickelt. Also Videos, die man sich angucken kann, PDFs, die man sich durchlesen kann, Audios, die man sich anhören kann. Ich bin großer Audio-Fan, weil Mütter haben manchmal einfach was im Ohr, ne, und machen
total,
halt
nebenbei
mit den Kiddies. Das ist einfach ein super Medium. Darum auch Podcast. Sehr gutes Medium für Mütter, aber genau, und das sind meine Online-Kurse. Die gibt es jetzt schon seit 9 Jahren. Also das ist gewachsen. Mit meinem 3. Kind habe ich dann nochmal ausgeweitet und habe quasi in seinem Alter immer unseren Alltag mitgefilmt. Gesagt, so, darum mache ich das. Wie gehe ich mit der Situation um? Darum habe ich jetzt zum Beispiel, ne, die Bettgehzeit ein bisschen nach vorne geholt. Also mit meinem 3. Kind habe ich dann quasi nochmal diesen Live-Charakter reingebracht in die Kurse. Was natürlich auch nochmal echt cool war. Und dann habe ich begonnen, irgendwann auszubilden, weil in Deutschland gab es keine Ausbildung für Babyschlafberater. Und irgendwann habe ich gesehen, so, okay, ich schaffe das. Also es ist einfach so ein wichtiges und großes Thema. Und ich habe irgendwann echt gedacht, so, das Thema ist größer als ich und ich kann alleine nicht so viele Menschen erreichen. Ich muss es ein bisschen loslassen. Das ist natürlich schwierig, ne? Aber ich habe es dann losgelassen, rausgeschickt dann über die Ausbildung. Habe dann ausgebildet und habe das auch jetzt 4 Jahre lang gemacht. Jetzt dieses Jahr startet auch wieder eine Ausbildung und wollte ich dazu sagen? Ach so, genau, jetzt ist die auch, ich habe die jetzt bei der ZFU, das ist die zentrale Stelle für Fernunterricht, eine staatliche Stelle, habe ich das komplett jetzt auch zertifizieren lassen, was natürlich, kann man sich vorstellen, ein Riesenakt ist. Wow. Aber jetzt ist es sogar eine zertifizierte Ausbildung, also es ist handfest und sehr intensiv und ja, sehr viel halt so, was sagt die Forschung, was wissen wir, wie können wir es für Eltern umsetzen, weil darum geht's, ne? Eltern können ja im Normalfall, ich war da, glaube ich, irgendwie balla damals, aber ich habe mich ja durch die Studien gehört, also wirklich, im Nachhinein kann ich es kaum verstehen, aber eigentlich wollen ja Eltern, okay, was können wir aus der Wissenschaft in Handlungsempfehlungen, ne? Dass diesen Schritt müssen wir ja, und natürlich möchte ich, dass meine Babyschlafberater den Background haben. Darum geht's da so ein bisschen in die Wissenschaft auch und ja. Ja, da passiert wichtig. Viel und zum Glück passiert auch viel, wie ich merke, in den letzten 10 Jahren einfach. Krieg ganz häufig die Rückmeldung, meine Kinderärztin hat dich empfohlen, meine Hebamme hat dich empfohlen, ne? Also weil das ist meine Langzeitvision, dass einfach das ein Normal ist, dass man Unterstützung kriegt und nicht in die Extremsituation kommen muss, um dann sich zu informieren. Das muss einfach normal sein. Das ist auch jetzt habe ich aber hier einen kleinen Monolog gehalten. Aber da komme ich jetzt eigentlich zum Wichtigsten. wenn man so sich mit Babyschlafberatung informiert, dann kommt ganz häufig auch dieses, mit 5 Monaten kannst du erst starten. Danach kannst du erst dann halt Sleep Training oder so machen. Hm? Mein Ansatz ist präventive Babyschlafberatung. Also von Anfang an etwas etablieren, damit es langfristig gar nicht zum Problem wird. Ne? Wie diese ganzen Sachen, die ich dir gesagt habe. Weil wenn wir von Anfang an auf Wachphasen achten, wenn wir von Anfang an auf eine Routine und auf Schlafhygiene und vieles andere achten, dann kommt es gar nicht zu diesem Extrem, wo man irgendwann leider auch sagen muss, diese Eltern, die in diese extreme Situation kommen, dass sie sagen, ein Jahr lang keine Nacht mehr geschlafen, ich drehe durch, ich kann nicht mehr, ich lasse mein Baby jetzt schreien. Und dazu kommt es dann leider manchmal. Mhm. Und ich sage, lass uns bitte hier präventiv reagieren. Und darum freue ich mich am meisten, wenn die Schwangeren kommen und sagen, ich kriege ein Baby, was ich weiß so viel über Kinderwagen und über Babyschalen und ich weiß so viel über Milchpulver, aber ich weiß, das sagen mir alle, ich weiß nichts über Babyschlaf. Das sagt mir keiner. Richtig?
Ich finde es ja so spannend, weißt du, weil ich finde, das ist ja nicht nur es geht ja eigentlich nicht nur um Babyschlaf. Es geht ja eigentlich darüber hinaus, recht. Weißt du? Also ich meine, natürlich ist...
Es ist halt so das Wording.
Ich weiß, aber ich finde es eigentlich viel, viel potenter. Also A, sozusagen, weil man überhaupt nicht weiß, was ist normal, gibt es normal? Und dann sozusagen, es dreht sich ja fast darum, wie kann ich meinen Alltag strukturieren? Ja. Und zwar, wie kann ich den Alltag so strukturieren, dass er mir gut tut, dass er dem Kind gut tut? Und deshalb, also weißt du, wir wollen jetzt irgendwie nächstes Jahr eine Familie gründen, meine Frau und ich. Und weißt du, also ich kriege jetzt gerade Gänsehaut, wenn ich als Vater so denke, oh wow, das ist irgendwie was, wo ich mich halt auch gerne mit befassen möchte.
Ja, mega schön.
Weil ich glaube, ansonsten war mein Ventil immer mit Menschen zu reden, die Kinder haben. Und das ist auch eine ganz, ganz tolle Aufgabe. Aber du hörst Storys in so einem Spektrum. Und, ne, und am Ende geht man raus mit der Quintessenz.
Kann richtig scheiße werden, kann aber auch ganz gut werden.
Genau, danke für nicht so ungefähr, weißt du. Und ich glaube, das hat mir auch persönlich einfach nochmal viel Mut und Kraft gegeben, weil ich mir so denke, man kann wirklich auch noch viel mehr machen, als man eigentlich denkt.
Und es ist alles auch echt keine komplizierte chinesische Medizin, sondern es ist eigentlich auch intuitiv, wenn man das Ganze sich mal durchdenkt, was man machen kann, Aber total schön zusammengefasst, es ist so viel mehr, ja.
Ja. Wir sind, glaube ich, fast am Ende, aber ich habe nochmal, ich kann, glaube ich, mit dir Stunden reden und das kommt bestimmt auch nochmal, weil das macht einfach Spaß. Aber du bist ja, ich sage jetzt einfach mal am Zahn der Zeit und weißt natürlich auch so ein bisschen, wo diese Reise hingeht. Ne? Also siehst du gerade irgendwie, I don't know, einen neuen Trend in USA oder in Australien, wo du irgendwie so denkst, so, weißt du, das beobachtest du entweder mit Skepsis oder mit Neugier oder mit Vorfreude, gibt es irgendwas, wo du so ein bisschen drauf guckst und sagst so, wow, cool. Das werden richtig spannende 5 oder 10 Jahre, die vor uns liegen.
Also tatsächlich nicht mit dem Blick über den Teich, sondern ich sehe jetzt so sehr in Deutschland diese krasse Entwicklung. Also ich freue mich mega auf die nächsten 5 bis 10 Jahre, aber zum Glück nicht endlich mal losgelöst von den Amis da drüben, sondern echt so, hier tut sich was. Ich sehe auch einfach, dass es die richtigen Menschen erreicht, die auch die Möglichkeiten haben, das Thema nochmal größer zu machen, und super spannende Projekte stehen bei mir in der Pipeline, die ich leider jetzt noch nicht so ins Detail gehen kann, aber das, ich glaube, das ist der Anfang von was ganz Großes. Wow. Klingt immer so schön, aber es ist die richtigen Menschen finden dieses Thema und sehen den Sinn und die Wichtigkeit daran, und das passiert.
Super cool. Und studienspezifisch? Mhm. Irgendwas, weißt du, wo du sagst, irgendein Feld oder ein Studienfeld, wo sich vielleicht viel tut?
Nee, da, also beobachte ich natürlich, interessiert immer, aber nee, das ist kontinuierlich, wird da mal mehr, mal weniger. Nee, aber da ist jetzt leider,
den Aura Sleep Tracker und ich.
Achso.
Also, weißt du,
natürlich, es gibt jetzt so viele Apps, die das so tracken, und da gibt's
Es das schon bei Babys?
Ja, ja.
Ja, okay. Das andere, weißt du, was ich jetzt mal gelesen habe, ist, glaube ich, so Supplements für Babys. Ach, da habe ich auch so ein bisschen gedacht.
So was wie natürlich alles vollkommen ballerballer. Melatonin.
Ja, genau. Ja. Also, das ist so eine Kommerzialisierung in dem Bereich, wo es natürlich ein guter.
Ja, ich verstehe jetzt, worauf du hinaus willst. Ja, da gibt es ich kann dir jetzt so, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Also es ist tatsächlich ganz vieles, was natürlich dann neu ist, ne, und was das jetzt die Lösung bringt. ich glaube, am Ende des Tages müssen die Eltern einfach aktiv werden, ne? Und es gibt keine Wundersache. Und das ist leider, ja, muss man sagen, ein bisschen mit Arbeit und mit Reindenken und mit vielleicht auch mal auf die Uhr gucken und vielleicht nicht, was man sich so cool vorstellt, stundenlang im Café sitzen und das Baby schläft schon nebenbei. Das Ding ist einfach, dass die kleinen Mäuse, dass eine Routine und eine Vorhersehbarkeit für die eine ganz, den Schlaf wahnsinnig unterstützen kann. Und es immer auch ein bisschen heißt, dass man, it's work, it's actually work. So, die Amis sagen das so süß irgendwann immer. Jeder sagt, das ist irgendwie Glück, aber it's hard work. Es ist nicht hard work, aber es ist, man muss einfach Sachen im Blick haben als Eltern, wenn man den Schlaf im Fokus stellt. Aber man wird so belohnt mit genug Schlaf und damit mit Lebensenergie und Lebensfreude. Insofern ist es einfach selbstverständlich. Aber es gibt keine Abkürzung leider. Das ist, glaube ich, so, dass dieser Sleep Tracker zum Beispiel, der jetzt groß in Deutschland auch gehypt wird, das gab es schon vor 10 Jahren, das hatte ich schon bei meiner ersten Tochter aus den Staaten. Das ist jetzt auch nichts Neues und das ist jetzt auch nicht die Lösung. Die Lösung dann, in die Umsetzung zu kommen.
Das ist aber immer das, was man denkt, ne? Man möchte sozusagen eigentlich immer versuchen, die Abkürzung zu nehmen. Ja, ja, ja. Ich kaufe mir nur das Ding und dann ist das alles gut und so. Aber ich glaube, halt, ne? Das ist ja bei uns Menschen eigentlich auch so. Weißt du, wenn ich reflektiere, naja, wenn ich halt morgens den Morgen nutzen möchte, dann muss ich aufstehen, dann weiß ich nicht, möchte ich meditieren, möchte ich lesen, möchte ich was schon vor der Arbeit machen? Gut, dann muss ich die Arbeit reinpacken, weil wenn ich bis 8 Uhr schlafe und dann irgendwie aus der Tür raus stolper, so oder so muss ich die Arbeit machen, ne? Und das ist, glaube ich, bei der Familie, beim Kind dann genau nichts anderes, ne? Ich habe viel, viel, viel gelernt, habe, glaube ich, auch für mich selber den Wunsch auch der Weiterbildung und werde da sicherlich nochmal separat auf dich zurückkommen.
Finde ich richtig toll, dass du da so neugierig bist, auch wenn das noch nicht ein Thema ist, was in deinem Leben so ist, aber das finde ich sehr wunderswert, ne, wenn man da offen ist einfach.
Voll, und ich glaube, es geht ja auch immer um Teamarbeit, ne? Also natürlich ist es vielleicht die Mutter aufgrund des Stillens sozusagen eher im Mittelpunkt, aber ich kenne auch Familien, da ist der Papa, der stillt, ne, mit der Flasche oder was auch immer, und ich glaube, man ist ja ein Team, ne? Man kann das
definitiv. Also die Familien, wo ich sehe, Mama und Papa sind dahinter, das sind die Familien, wo es am besten läuft. Das ist Teamwork,
toll.
Definitiv. Ja.
Du hast vorhin schon so ein paar Links angesprochen, aber wenn jemand jetzt sagt, Mensch, ich möchte hier mehr von Victoria lernen, von Kinga Baby, wo fange ich an?
Ja, also ich würde sagen kingababy.de, das ist die Webseite, da hast du alles, da hast du den Link zu Instagram, da hast du meinen Blog, meinen Podcast ja auch, der jetzt pausiert, aber und meine Kurse und da gibt's alles.
Toll. Vielen lieben Dank für deine
sehr
Zeit.
Gerne.
Ich bin sehr
danke
gefreut. Und
schön,
auf
mit
bald.
Dir zu quatschen. Bis dann.
Hat dir dieser Podcast gefallen? Dann lass uns eine Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts da. Gerne 5 Sterne. Es hilft ungemein, wenn ihr ein paar nette Worte dazu schreibt. Vielleicht sogar Namen von Gästen, die du dir selber im Podcast wünschst. Auf www.thehealthyshow.de könnt ihr uns direkt schreiben. Wir wünschen uns, dass noch mehr Menschen ihre Gesundheit selbst in die Hand nehmen. Also für wen in deinem Umkreis könnte die heutige Episode spannend sein? Dann teile sie gerne und verschenke so mehr Gesundheit und Wohlbefinden. Herzlichen Dank dafür.